Am heutigen Mittwoch beraten Bundeskanzlerin Merkel und die Länderchefinnen und Chefs über weitere Lockerungen in der Corona-Krise. Tja, auch religiöse Zeremonien standen in den letzten Wochen und Monaten hintan. Muslime, Juden, Christen und andere religiöse Gemeinschaften mussten auf Gebete oder Gottesdienste verzichten. Und diese Gottesdienste sind aber jetzt schon wieder ein bisschen länger erlaubt, unter Schutzbestimmungen natürlich. Was das bedeutet für die Gläubigen und wie wichtig gerade der Glauben ist, darüber möchte ich reden mit Bischof Neimeyer von Erfurt. Schönen guten Morgen, Herr Neimeyer.
Schönen guten Morgen, Herr Schaub.
Wie predigt es sich zurzeit mit all den Schutzmaßnahmen und wie sieht ein Gottesdienst mittlerweile aus?
Wir können ja seit 25. April wieder Gottesdienste feiern, allerdings mit begrenzter Teilnehmerzahl, also 30 Teilnehmer in der Kirche, die mit dem entsprechenden Abstand dann in den Bänken Platz nehmen. Das ist schon etwas ungewohnt, dass die Gemeinde sich so verstreut über die Kirche. Und in vielen Gemeinden ist es auch so, dass gerne mehr Gläubige zum Gottesdienst kommen würden, aber eben die Zahl 30 dann überschritten ist. In der Predigt ist es so, dass ich jetzt froh bin, dann auch, dass wieder Gläubige in der Kirche sind, die ich direkt ansprechen kann. Weil in der Zeit des kompletten Shutdowns ich manchmal allein in der Kirche war oder mit 2, 3 anderen und medial vermittelt über Livestream oder andere technischen Möglichkeiten zu den Gläubigen gesprochen habe. Das fand ich schwieriger. Deswegen bin ich froh, dass jetzt Gläubige wieder da sind, auch wenn es nicht so viele sein können, wie gerne kommen würden.
Die Kommunikation hat sich also maßgeblich verändert in dieser Corona-Zeit. Wie war das denn für die Glaubensgemeinschaft? Was haben Sie von den Menschen erfahren, in dieser Zeit nicht in die Kirche zu kommen, den direkten Kontakt nicht zu haben, der maßgeblich ist für eine Glaubensgemeinschaft eigentlich?
Das war schon schmerzlich, zumal es ja auch über Ostern fiel, wo wir die großen Gottesdienste haben mit sehr schönen Riten und Liedern, die einfach zu Ostern gehören. Und so war es für die Menschen schon schmerzlich. Aber ich habe es selbst auch so empfunden und von vielen gehört, die gesagt haben, es ist schmerzlich, aber wir wissen, dass es Gravierenderes gibt. Im Blick auf die Menschen, die krank geworden sind, die Familien, die jetzt sehen müssen, wie sie da über die Runden kommen und natürlich auch die Menschen, die um ihre wirtschaftliche Existenz bangen.
Jetzt scheint es oft, dass wir Menschen ja total viele Zahlen und Fakten kennen und kennen wollen, zum Beispiel wie sich ein Virus verbreitet, dass wir aber das Gefühl für diese zeitliche Dimension verlieren. Also wie schwierig ist es für uns Menschen jetzt in dieser Corona-Krise oft nicht zu wissen, zum Beispiel auch, dass die Politik gerade keine eindeutigen Antworten geben kann, dass alles so im Wagen ist. Wie schwierig ist das für einen Menschen?
Es ist schon schwierig, nicht zu wissen, wie lange diese Maßnahmen dauern, weil sie ja doch jeden persönlich betreffen. Also vor allen Dingen für die Familien ist es eine große Herausforderung, dass die Kinder zu Hause sind und die Eltern im Homeoffice sind oder wirtschaftliche Sorgen haben und man weiß nicht, wie lange das noch gehen wird. Auch für die alten Menschen, die sich jetzt weitestgehend aus gesellschaftlichen Kontakten zurückziehen, aus Sorge um ihre Gesundheit und die auch nicht wissen, wie lange das geht. Es ist eine große Ungewissheit, aber die Virologen erklären uns sehr geduldig, dass das also auch dem geschuldet ist, dass sie noch nicht so genau wissen, wie dieses Virus einzuschätzen ist.
Wie schlimm ist diese Zeit jetzt vor allem für die alten Menschen, die ja oft auch alleine leben? Was bekommen sie da aus der Seelsorge mit in der Kirche?
Ja, viele alte Menschen sind jetzt wirklich sehr einsam und freuen sich sehr, wenn sie mal einen Anruf bekommen. Ja, und da ist es wirklich gut, dass es das Telefon gibt und viele Pfarrer, aber auch Ehrenamtliche sitzen am Telefon und sprechen mit den Menschen und manche sagen mir, es gibt Gemeindemitglieder, mit denen konnte ich noch nie so ein persönliches Gespräch führen wie jetzt. Ja, also von daher ist es auch die Chance für gute persönliche Gespräche, aber natürlich dann auch oft die Erfahrung der Einsamkeit, der Angst, ja, und dass die Menschen fragen, warum kommt so etwas, was ist da los, oder sich auch fragen, was muss sich in unserer Gesellschaft ändern und mit diesen Überlegungen oft auch alleine sind und sich jetzt gerade gerne darüber austauschen würden.
Sprechen wir über eine ethische Frage. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat vor einigen Tagen in einem Zeitungsinterview gesagt, wortwörtlich, wenn es überhaupt einen absoluten Wert in unserem Grundgesetz gibt, dann ist das die Würde des Menschen. Die ist unantastbar. Aber sie schließt nicht aus, dass wir sterben müssen. Dieses Zitat hat jetzt für eine heftige Debatte gesorgt. Es geht eigentlich um eine Güterabwägung. Und um die Frage, wie lange sind wir bereit, Einschränkungen hinzunehmen, damit wir das Leben von Menschen schützen, während viele Freiheiten die Lebensqualität anderer Menschen ernsthaft beschränkt sind. Wir haben gerade schon über alte Menschen gesprochen. Wie kann man damit umgehen? Wie ist diese ethische Frage zu beantworten?
Man kann Menschenleben nicht gegeneinander aufspielen. Und wir hatten ja auch die Diskussion über die Entscheidung in der Triage, also wenn jetzt Ärzte nicht allen Patienten wirklich helfen können. Und es war ja die Quintessenz dieser Diskussion, das darf nicht passieren. Und ich glaube, das ist auch zu vielen durchgedrungen, dass man Leben nicht gegeneinander aufwiegen kann. Der Bundestagspräsident hat insofern recht, als das menschliche Leben ein ganz hohes Gut ist, aber dass es auch Güter gibt, die darüber sogar hinausgehen. Also wenn jemand zum Beispiel sein Leben einsetzt, um das Leben eines anderen Menschen zu retten, ja, er springt in den Fluss, um jemanden herauszuholen mit dem Risiko, dass er dabei selbst sein Leben verliert, wird auch deutlich, dass auch das Leben des Menschen, dass es Güter gibt, die höher stehen als das Leben des Menschen. Ja, und das kann zum Beispiel sein, das Leben eines anderen Menschen.
Also würden Sie es vertreten, wenn es jetzt weitere Lockerungen gibt, die vielleicht dazu führen, dass mehr Menschen an dem Virus sterben, wenn dafür aber alte Leute in Pflegeheimen wieder besucht werden können oder zum Beispiel auch die Wirtschaft wieder hochgefahren werden kann?
Ich denke, wir müssen uns an die Hygienemaßnahmen gewöhnen und die müssen auch eingehalten werden. Also auch bei dem, was jetzt geöffnet wird, was gelockert wird, müssen wir davon ausgehen, wir müssen nach Möglichkeit verhindern, dass das Virus ausgebreitet wird. Und wir wissen ja jetzt nun schon einiges, wie wir das erreichen können. Und wir sehen dann aber auch, dass manches leider nicht möglich sein wird. Wir haben schweren Herzens bei uns die großen Wallfahrten abgesagt, Zusammenkünfte von mehreren tausend Gläubigen, das den Menschen ganz wichtig ist für ihren eigenen Glauben. Aber wir haben gesagt, da ist der Abstand nicht zu gewährleisten. Das müssen wir absagen. Wir können in den Kirchen dafür Sorge tragen, dass die Hygienemaßnahmen geregelt sind, aber da nicht. Und ich glaube, so ist es auch bei anderen Dingen, dass Großveranstaltungen abgesagt werden müssen, ist natürlich schmerzlich. Es ist ein Ausdruck von Kultur, ja? Also dass Menschen gerne zum Fußballspielen gehen, ist ja wirklich ein schönes Vergnügen und eine wunderbare Ablenkung. Und darauf jetzt zu verzichten, fällt schwer, aber man muss einfach sagen, da, wo die Gefahr besteht, realistisch besteht, dass das Virus weitergehen kann, müssen wir darauf verzichten, bis wirklich ein Mittel dagegen gefunden ist. Da ist, glaube ich, schon eine weite Einsicht da, aber man wird da immer wieder darum werben müssen, dass die Lockerungsmaßnahmen eben heißen, es bleiben, die äußeren Bedingungen bleiben bestehen. Das erleben wir bei uns in der Kirche auch so.
Sprechen wir noch darüber, was Menschen Sicherheit gibt. Der Glauben gibt mit Sicherheit vielen Menschen Sicherheit. Derzeit entwickelt sich in der Corona-Krise aber auch Widerstand, der im Völkischen oder Nationalistischen angesiedelt ist. Wie erklären Sie es sich, dass so viele Menschen mittlerweile Heimat bei rechten Gruppen in Zeiten der Krise finden?
Ja, da habe ich auch noch kein wirkliches deutsches Muster. Nun ist es so, dass ja die manche politische Bestrebungen jetzt auch die aufgreifen, die diese Pandemie-Maßnahmen nicht einsehen und die das nicht haben wollen und die dann auch leicht Verschwörungstheorien auf den Leim gehen oder auch irgendwelchen wissenschaftlichen Theorien, die sagen, das sei alles gar nicht so schlimm. Mittlerweile wissen wir aber, wie schlimm es ist. Es ist erstaunlich, dass das dann trotzdem so funktioniert. Aber ich glaube, es ist einfach wieder mal der Versuch, Menschen aufzufischen, die mit einer gesellschaftlichen Entwicklung äußerst unzufrieden sind. Und das ist eben zurzeit die Entwicklung des Zurückfahrens des öffentlichen Lebens und natürlich auch der absolute Stresstest für die Wirtschaft, dass Menschen sagen, das machen, dass Menschen sagen, das wollen wir nicht mitmachen und die dann von diesen Parteien aufgefangen werden, weil alle anderen Parteien diese Maßnahmen ja aus Einsicht unterstützen. Wir bekommen in der Kirche manchmal auch herbe Vorwürfe, dass wir uns einfach diesen Vorgaben fügen und nicht einfach große Gottesdienste feiern und so. Und ich kann dann immer nur sagen, gerade bei solch großen Gottesdiensten ist das Virus nachweislich expandiert.
Ja. Ich möchte noch über ein anderes Thema sprechen. Es gibt so viel, über das man sprechen kann, aber ich möchte noch über wissenschaftliche Untersuchungen sprechen. Und zwar geht es um ein geschichtliches Thema. Papst Pius XII., der in den 30er, 40er und 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts Papst in Rom war. Es gibt jetzt neue Untersuchungen, nachdem die vatikanischen Archive geöffnet wurden aus dieser Zeit, wonach ein deutsches Forscherteam herausgefunden hat, laut diesen Akten, dass der Papst Pius XII. Auf jeden Fall mehr über den Holocaust und über die Ermordung von tausenden Millionen von Juden in Europa wusste. Das ist jetzt wirklich belegt und so wurde es in einer Zeitung, in einem Zeitungsartikel vom April, Mitte April veröffentlicht. Wie geht die katholische Kirche jetzt damit um, dass es Belege gibt, die Papst Pius vorwerfen, wirklich mehr über den Holocaust gewusst zu haben?
Zunächst mal ist ja der Entschluss gefallen, die Archive zu öffnen. Und Wissenschaftler, die sich in den vatikanischen Archiven gut auskennen, unter Leitung der Professoren Wolf und Heil, damit zu beauftragen, dieses gigantisch große Archivmaterial zu sichten. Und Rosa Wolf hat bei einer Veranstaltung, bei der dieses Unternehmen vorgestellt wurde, gesagt, dass es auf jeden Fall einige Zeit dauern wird, bis das Material so gesichtet ist, dass man sagen kann, was Papst Pius wirklich wusste, auch einschätzen kann, warum er so reagiert hat, wie er reagiert hat. Er hat an Weihnachten 1942 eine deutliche Predigt gehalten gegen den Massenmord, von dem er dann wusste in Deutschland, ja. Aber es ist trotzdem die Frage, warum er sich nicht deutlicher zu Wort gemeldet hat, was seine Motive dafür waren. Und natürlich wird sich auch die Frage stellen, warum er dann nach 1945 geschwiegen hat.
Sie sprechen diese Weihnachtsansprache 1942 an. Vorher, im Jahr 1942, hatten die US-Amerikaner bereits dem Vatikan ein Papier übermittelt, wo sie eben den Holocaust schon dokumentiert hatten zu diesem Zeitpunkt. Und es ist jetzt in diesen Akten, also Sie haben den Professor Dr. Wolf angesprochen, der schon im Vatikan war, nur für eine Woche wegen der Corona-Krise mit seinem Team. Die haben aber jetzt schon herausgefunden, dass definitiv dem Papst Pius XII. Mehr bekannt war, als man bisher angenommen hatte oder bisher wusste. Das heißt, die Ansprache, diese Weihnachtsansprache kam danach, aber er wusste zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall, dass ganz viele Menschen ermordet wurden. Können Sie Schlüsse ziehen, warum Papst Pius XII. Sich so verhalten hat, wie er verhalten hat?
Was Professor Wolf hat ja ganz gezielt gesucht, weil er wusste, es gab eine Anfrage des amerikanischen Botschafters in diesen Tagen und da hat er dann genau nachgeguckt, wie wurde diese Anfrage im Vatikan bearbeitet und da ist er darauf gestoßen, dass es Informationen gab, deren Stimmigkeit aber auch in Frage gestellt wurde. Aber ich denke schon, dass Papst Pius XII. Zumindest ahnte, dass dort gewaltige Menschenrechtsverletzungen stattfinden und er deswegen dann auch diese Weihnachtsansprache gehalten hat. Er hatte allerdings auch die Erfahrung gemacht, dass die niederländischen Bischöfe sehr deutlich sich gegen den Holocaust gewandt haben, also damals gegen den Abtransport von Juden und daraufhin die Juden heftiger drangsaliert worden sind.
Das heißt, es war eine Art Abwägung.
Er befürchtet, wenn er jetzt zu sehr, zu deutlich wird, werden die Maßnahmen noch schlimmer werden für die Juden. Mhm. Aber genau diese Frage wird nachgegangen, gerade im Blick auch auf die Weihnachtsansprache, aber auch auf die Jahre danach, was der Vatikan wusste und warum er sich so verhalten hat.
Wird das
Aber es ist eine offene Untersuchung. Also der Professor Wolf ist als unabhängiger Wissenschaftler anerkannt und der Vatikan will da auch nichts verheimlichen, was auch von den jüdischen Vertretern sehr positiv registriert wird, dass hier wirklich eine Aufarbeitung stattfindet.
Denken Sie, dass das Einfluss haben wird auf die Seligsprechung des Papstes?
Also ich denke, es ist geboten, jetzt die Seligsprechung erst einmal ruhen zu lassen, ja, bis die Ergebnisse dieser Untersuchung vorliegen. Und das wird mindestens Monate dauern, da jetzt durch die Corona-Krise die Arbeiten gestoppt werden mussten, wird das sicher noch eine Zeit lang dauern. Ja, aber es ist ja auch Zeit, also die katholische Kirche hat sowieso Zeit und Papst Pius XII. Ist schon 1958 verstorben, also jetzt können wir auch noch 2 Jahre warten.
Sagt der Erfurter Bischof Neimeyer hier im Gespräch mit Radio Frei. Es gibt noch ganz viel, über das wir hätten reden können und in Zukunft reden können. Ich danke Ihnen aber erstmal bis hierhin für Ihre Zeit und wünsche Ihnen alles Gerne. Gute.
Danke gleichfalls Ihnen auch.
Einen schönen Tag noch. Tschüss.